Gut, wenn ihr eure Bibeln da habt, dürft ihr aufschlagen mit mir Hesekiel Kapitel 16 zu Beginn. Ungewohnte Stelle für Weihnachten, aber hier werden wir anfangen. Aber ich möchte ganz zu Beginn anfangen mit einer wahren Begebenheit. Und zwar hat da so ein junges Pärchen eine Wanderung gemacht. Und plötzlich kam so hinter den Bäumen hervor ein brüllender Drache. Und der junge Mann riss sich seinen Kapuzenpulli vom Leib und drunter hatte er eine Ritterrüstung an. Und zufällig lehnte er an einem Baum in der Nähe ein Schwert und er nahm das Schwert und er schlug den Drachen. Und danach ging er auf die Knie, der stramme Ritter, und fragte seine Freundin, ob sie seine Prinzessin sein möchte für den Rest ihres Lebens. Habe ich auf einer Hochzeitswebseite gefunden, das hat den ersten Preis gewonnen für den originellsten Hochzeitsantrag im Jahr 2011. Ich hatte eigentlich auch eine interessante Idee gehabt. Wir haben ja in Kalifornien geheiratet und ich hatte vorgehabt, meine Frau am Strand zu fragen. Und ich hatte so alles schön vorbereitet. Ich hatte so eine Flasche vorbereitet, so schön manipuliert, mit einem Zettel drin. Willst du meine Frau werden? Und haben wir gedacht, wenn wir da am Strand stehen, dann werde ich das hier irgendwo ins Wasser schmeißen und so, hey, was ist denn das da? Und lass uns mal gucken. Und dann hat in letzter Minute meine Schwiegermama beschlossen, sie möchte mitfahren. Und dann, ja, wie das Leben so spielt, dann hat das nicht so geklappt. Dann habe ich das ganz konservativ machen müssen. Später anders. Klappt nicht immer so, wie man es geplant hat. Guckt euch mal das Bild an, vielleicht habt ihr das in der Zeitung gesehen. Das war so vor ungefähr 2 Wochen, da wollte ein Niederländer seiner Verliebten einen Hochzeitsantrag an ihrem Fenster machen, oben, unterm Dach offensichtlich, nur leider ist der Kran umgekippt. Sie hat trotzdem Ja gesagt, also auch alles gut gegangen. Manchmal tun Männer verrückte Dinge, um das Herz ihrer Geliebten zu gewinnen. Manche Männer bringen da so richtig Opfer. Ich denke zum Beispiel an den Onkel der heutigen Queen Elizabeth, der König Edward VIII., der hat auf seinen Thron verzichtet, um die Frau, die er liebte, das war eine Amerikanerin, glaube ich, schon geschieden und eine bürgerliche natürlich, um die heiraten zu können. Und das hat damals so in den 30er Jahren irgendwann war, das hat die Monarchie in so eine richtige Krise gestürzt. Ihr fragt euch natürlich, was um alles in der Welt hat das mit Weihnachten zu tun? Ich werde es euch gleich erklären. Ich möchte bei diesem Hochzeitsthema bleiben, mit dem wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Da haben wir das Buch der Offenbarung durchgenommen und Thema Hochzeit hat uns alle so mehr oder weniger begleitet, gell? Die Anna hat ja geheiratet, manche mehr beschäftigt, andere weniger. Und wir haben in der Offenbarung gelesen vom Hochzeitsmahl des Lammes und wir haben uns zuletzt die letzten 2 Wochen die Braut des Lammes angesehen, die Frau, die Braut Christi, die Gemeinde Jesu, das neue Jerusalem. Und dieses Bild von Gott, von Jesus als einem verliebten Bräutigam und uns als seiner Geliebten, als seinem geliebten Volk, als seine Braut, seine Frau, das zieht sich so durch die ganze Bibel durch. Und es ist interessant, so ganz zu Beginn, wenn wir an die Schöpfung denken, schuf Gott die Menschen in seinem Bild als Personen fähig, Beziehung zu haben. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Und als nächstes sehen wir dann, dass er die erste Frau zu dem ersten Mann bringt. Die erste Hochzeit, die erste Ehe, die erste Familie. Also es hängt ganz eng zusammen. Und diese Ehe spiegelt Gottes Liebe zu uns wieder. Im Epheserbrief, Kapitel 5, wird uns gesagt, dass die Ehe ein Bild ist eigentlich für die Liebesbeziehung von Jesus zu uns, zu seiner Braut, zu seiner Gemeinde. Epheser 5, Vers 31 steht, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, also sie werden eins werden, ist ein Zitat aus dem ersten Buch Mose. Und dann schreibt Paulus weiter, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, wir existieren als Männer und als Frauen. Es gibt die Ehe, weil Gott uns ein persönlich erfahrbares Bild dafür geben wollte, wie sehr er uns liebt. Erinnert ihr euch noch an euren Hochzeitsantrag, die verheiratet sind? Oder wie euch der Antrag gemacht wurde? Erinnert ihr euch noch an euren Hochzeitstag? Wie war das? Wart ihr glücklich? Hoffentlich. Mann, ich war so verliebt und ich war überwältigt, als die Jennifer Ja gesagt hat und dann später hier eingezogen ist in die Kirche. Wow. Ich war total von den Socken, dass die Jennifer mich liebt. Ihr wisst, sie ist die bessere Hälfte von uns beiden. Und ich hoffe, ihr fühlt euch heute genauso, wenn ihr an Gottes Liebe für euch denkt. Wir sollten uns so fühlen. Gott liebt uns, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Und er gab von Anfang an seinem Volk dieses Bild. Und das ist etwas, mit dem wir was anfangen können, oder? Dieses Bild von Mann und Frau, von Braut und Bräutigam, das ist was, was wir nachempfinden können, was wir verstehen können. Ich glaube, deswegen gibt uns Gott dieses Bild. Und hier im Hesekiel, Kapitel 16, erzählt Gott diese Geschichte. Er erzählt hier, dass Jerusalem wie so ein vernachlässigtes Kind war, das abgelehnt war, von den Eltern ausgestoßen, so ein Baby, das rausgeworfen wurde auf die Fläche des Feldes, steht da, aus Abscheu vor deinem Leben, an dem Tag, an dem du geboren wurdest. Heute würden wir das Abtreibung nennen. Aber dieses Baby hat die Abtreibung überlebt. Und wir lesen im Vers 6, da ging ich an dir vorüber. Und ich sah dich in deinem Blut zappeln und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchst heran und wurdest groß und du gelangtest zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich. Und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Also Gott heiratete sein Volk. Wir können hier an die Bundesschließung am Berg Sinai denken. Und Gott sagt hier durch den Propheten weiter, und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei und beschute dich mit Delfinhäuten. Muss besonders schön gewesen sein, sie sah aus wie ein Delfin. Ich umwand dich mit Byssus und bedeckte dich mit Seide, also alles sehr kostbare Gewänder. Und ich schmückte dich mit Schmuck. Ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals und ich legte einen Reif an deine Nase. Weißt du das nicht herrlich? Erste Piercing. Und Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide und Buntwirkerei. Du arztest Weizengrieß und Honig und Öl. Alles sehr kostbar und du warst sehr, sehr schön und warst des Königtums würdig. Oh Gott ist so ein guter Ehemann. Er versorgt in Fülle. Seine liebevolle Fürsorge für seine Braut sehen wir hier. Er macht dieses arme, beschämte, nackte Mädchen zu einer Prinzessin, zu seiner Prinzessin, zu seiner Königin, zu seiner Braut. Zu seiner Frau. Und das macht sie schön. Und sie blüht auf unter seiner liebevollen Fürsorge. Und dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr, Herr. Aber dann kommt ein sehr trauriger Vers. Aber du vertrautest auf deine Schönheit und du hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine Hurereien aus über jeden, der vorbeikam, ihm wurde sie zuteil. Also Bild für geistlichen Ehebruch. Obwohl Gott so gut war zu seinem Volk, obwohl er der beste geistliche Ehemann ist, den es gibt, der beste Herr, hat sie, die Königin, ihr Interesse anderen zugewandt, anderen Herren dieser Welt. Sie haben Götzendienst getrieben, haben für andere Dinge, für andere Ziele als für Gott gelebt. Das ist, was Götzendienst bedeutet eigentlich. So wie heute für Wohlstand, für Erfolg, für Karriere, für irgendeine irdische Beziehung, für Selbstverwirklichung, Lustbefriedigung. Und es ist so krass, diese Königin, diese Prinzessin Gottes ist zu einer Hure geworden, zu einer Ehebrecherin. Sie ist ihrem geistlichen Mann untreu geworden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon erlebt hat. Ich wünsche das niemandem. Das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die es gibt. Wenn dein Partner, der dir die Treue versprochen hat, dich betrügt, dich ablehnt, sich scheidet von dir. Aber Leute, das ist, was wir mit Gott getan haben. Du und ich ganz persönlich. Wir haben alle so gelebt. Nicht ihn im Zentrum gehabt, nicht unser Leben um ihn kreisen lassen, sondern um uns selbst und ganz viele andere Dinge. Die Bibel nennt das Sünde. Römer 3 haben wir diese Klage. Da ist es, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gutes gemessen an dem, wie gut wir sein sollten oder könnten, gemessen an Gottes Maßstab. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wir sind diese untreue Ehefrau gewesen. Und könnt weiterblättern, hier ein paar Bücher, Hesekiel, Daniel und dann kommen wir zum Propheten Hosea. Und das ist so ein ganz ein krasses Buch im Alten Testament. Der Prophet war mit seinem ganzen Leben eine Prophetie. Gott spricht zu seinem Propheten und sagt, geh hin und heirate eine Hure. Hey, geh ins Puff und heirate irgendein Freudenmädchen. Und er hat es getan. Und er hat Familie gegründet mit ihr, hat Kinder gehabt. Aber die Geschichte geht so weiter, dass sie nicht ablassen wollte von ihrem alten Leben. Und sie hat Ehebruch begangen und ist ihm untreu geworden. Und ist immer wieder fremd gegangen. Und der Prophet erlebt hier so richtig dieses gebrochene Herz Gottes. Das Herz eines betrogenen Ehemannes. Und Gott sagt, so hat mein Volk mit mir gebrochen. Und Gott erlebt all diese Emotionen eines verletzten Mannes, wie auch der Prophet selbst. Und all diese verschiedenen Stadien, die ein Mensch da durchmacht. Er ist verletzt, er ist zornig, er lässt sich scheiden von ihr, er schmeißt ihr Steine in den Weg, er streitet, er ringt mit ihr. Und diese Frau, diese untreue Frau, erbt die Früchte ihres Lebensstils und da ist Mangel, da ist Wüste, da ist Sklaverei in ihrem Leben und sie ist am Ende nicht mehr so attraktiv wie früher. Aber Gott spricht zu den Propheten und sagt, geh hin und kauf sie dir. Mann, wie demütigend ist das, für deine eigene Frau zu bezahlen? Und er wirbt wieder um sie. Und er kauft sie zurück. bezahlt sie, dass sie bei ihm ist. Und er heiratet sie nochmal, er geht einen neuen Bund mit ihr ein. Und dieses ganze Leben des Propheten und seiner Frau ist natürlich ein Bild für Gott und sein Volk. Das hat Gott getan. So nachgehend, so treu, so leidenschaftlich ist Gottes Liebe für dich und für mich. Und sein tiefster Wunsch ist, dich bei sich zu haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob du so dieser Traumpartner bist, der Traummann oder die Traumfrau, so wie dein Partner sich das vorgestellt hat bei der Hochzeit. Ob du alle Erwartungen so erfüllst, immer. Lass mich mal raten. Nein. Wisst ihr, warum ich das erraten kann? Weil ihr wahrscheinlich so seid wie ich. Und weil ich das aus eigener Erfahrung kenne. Der Herr hat zu mir gesprochen wieder auf der Hochzeit von der Anna und dem Philipp. Christian hat die Traupredigt über Epheser 5 gehalten, über diese Stelle. Und er hat gesagt, ich denke, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Anna, wenn kein Friede im Haus ist, dann musst du dir den Schuh anziehen, das ist dein Ding. Aber Philipp, wenn keine Liebe im Haus ist, dann musst du dir den Schuh anziehen, das ist deine Verantwortung. Wie es da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt und sich für sie hingegeben hat. Das hat mich wieder mal überführt. Und ich habe mir gedacht, ich könnte es eigentlich besser machen. Ich könnte meine Frau eigentlich bewusster lieben. Ich denke, ihr kennt es vielleicht. Man ist so ein paar Jahre verheiratet, man gewöhnt sich aneinander, man nimmt den anderen so ein Stück weit auch selbstverständlich und die Kinder kommen und Beruf und man ist so beschäftigt. Und du lebst nicht mehr so bewusst deine Berufung als Ehemann. Und als Ehefrau wie früher. Und ich habe mir vorgenommen bei der Hochzeit, ich will wieder bewusster Anstrengungen unternehmen, meine Frau zu lieben. Denn ich bin so dankbar für sie. Sie ist echt mein Schatz. Und ich will auch dem Herrn gehorsam sein. Und das sollte eigentlich der Hauptgrund sein für das, was wir tun in unserem Leben. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, wir sind alle Sünder. Wir sind alle wie diese untreue Frau, wir sind alle eigene Wege gegangen, haben Gott vergessen, waren ihm untreu und es hat unser Leben zerstört, es hat unser Leben versklavt, der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in der Bibel. Aber es ist so krass, Gott ist uns in Jesus nachgegangen und Gott hat uns den krassesten Antrag gemacht, den irgendjemand, irgendeine Person seinem Geliebten gemacht hat, seiner Geliebten gemacht hat. Gott ist weiter gegangen, als irgendjemand sonst gegangen ist. Und das ist, was wir zu Weihnachten feiern. Und das ist total krass. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir den Philipperbrief aufschlagen. Kapitel 2, eine Stelle, mit der ihr wahrscheinlich halbwegs vertraut seid. Da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, also er war Gott, und es nicht für einen Raub hielt oder wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, hier unsere Gestalt. Und als Mensch, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Vielleicht klingt das für dich erstmal nicht so ganz als Kompliment, aber wenn wir die ganze Stelle lesen, drückt es die unglaubliche Liebe und Wertschätzung Gottes für uns aus. Wenn es hier heißt, Gott machte sich selbst zu nichts und wurde Mensch. Aber ich bin doch kein Nichts. Nee, du bist auch Gott viel wert. Sagt die Stelle auch nicht. Aber dieser Kontrast. In seiner Menschwerdung machte Gott sich zu nichts. Im Vergleich zu Gott ist alle seine Schöpfung wie nichts. Das wäre wie wenn du eine Ameise werden würdest. Und ich meine, Ameisen sind auch nichts, das sind nützliche Tierchen. Aber im Vergleich zu dem, was du vorher warst, ist es wie nichts. Und so ist es für Gott, Mensch zu werden. für den allmächtigen Gott. Wir haben vorhin davon gesungen. Großer Gott. Ganze Schöpfung betet ihn an, der unendliche, ewige Schöpfer, der immer war, der allwissend war, der allweise ist. In Jesaja lesen wir, seine Wege sind höher als unsere Wege, der allgegenwärtig ist. Psalm 139, wohin kann ich fliehen vor deiner Gegenwart? Wir können nicht davonlaufen vor ihm. Wo immer ich hingehe, bist du da. Der allmächtige Gott, der alles tun kann, was immer er will. Und er wird Mensch. Er begrenzt sich mit einem menschlichen Leib, der noch dazu vom Sündenfall beeinflusst ist. Mit einem alternden, sterbenden, schmerzenden, krank werdenden, abbauenden Leib. Das ist krass. Und Gott wurde in Jesus nicht Mensch, ich meine, hätte er machen können, einfach so, er wird Mensch, ein Mann in den besten Jahren, in der vollen Manneskraft, ein Professor, Doktor, 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 der zufällig gleichzeitig auch noch so ein Dressman ist, so ein Unterhosenmodel, Bodybuilder, sexiest man alive, hat er nicht getan. In Jesaja 53 lesen wir über ihn, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesus war ziemlich durchschnittlich. Keiner hat gesagt, wow. Und die Mädels sind alle umgefallen. Ist nicht passiert. Aber es ist noch krasser, Jesus kam nicht mal als erwachsener Mann in diese Welt, er kam als ein neugeborenes Baby. Ihr Eltern wisst das, wie das aussieht. So ein verschrumpeltes, oft noch glatziges, blutiges, schleimiges, so wie wir hier gelesen haben in Hosea, so ein verformtes, blaues Baby. Babys werden oft erst schöner mit der Zeit, ne? Aber gleich wenn sie geboren sind, ist erstmal so, oh, was ist denn das? Habe ich mal ein bisschen anders vorgestellt. Und wenn ihr an so ein Baby denkt, so ein Baby ist das schwächste Wesen, was es gibt. Das abhängigste Wesen. Auf sich allein gestellt stirbt so ein Baby sehr schnell. Es kann sich nicht selbst versorgen, es ist nicht überlebensfähig allein, es kann sich nicht ernähren. Es kann nicht irgendwas ernten, es kann nicht kochen, es kann nicht mal reden, es kann nicht gehen. Es kann fast gar nichts. Es kann schreien, es kann atmen, es kann trinken und es kann das Ganze wieder ausscheiden, also Pipi und Pupsi machen. Das ist es. So ein Baby kann sich nicht mal selber sauber machen, wenn sich's voll gepupst hat. Was für ein krasses Bild, wie demütigend. Ich meine, das ist cool, wenn man nichts anderes kennt. Aber wir haben hier Gott, der den Planeten geschaffen hat, auf dem dieses Baby geboren wird, der alles in Existenz gesprochen hat, dieser Gott voll Weisheit, voll Macht. Und er wird ein Baby, das nicht sprechen kann, das nichts tun kann, das vielleicht noch nicht mal gescheit denken kann, das nichts weiß, das genauso wenig Ahnung hat wie alle anderen Babys in dieser Welt. Und er liegt in der Krippe, hilflos. Vielleicht sehr wahrscheinlich irgendwann in seinem eigenen menschlichen Kacks. Vollkommen abhängig von seiner Mama. Und er kam auch nicht an dem würdigsten Ort zur Welt, in einem Stall, in einer Futterkrippe. Was ist ein Stall? Ein Ort, wo Tiere essen und ihr Kacker machen. Ne? Nicht das sauberste Ort, nicht der ehrenvollste Ort. Leute, wir können nicht mal anfangen zu erfassen, zu begreifen, wie erniedrigend das war. Gott machte sich selbst zu Nichts. Das ist noch krasser, als wenn du eine Ameise würdest. Du müsstest eigentlich so ein Ameisenbaby werden, so eine Larve, was dann die Ameisenmama rumträgt. Nicht mal lebensfähig. Du brauchst andere Ameisen, um überhaupt durchzukommen. Wie krass ist das? Der allmächtige, ewige Gott, der ein Baby wird. Wer würde sowas tun? Ein Verliebter würde sowas tun. Und Jesus ist verliebt in dich. Warum glaubt ihr, ist er ein Baby geworden? Weil wir wissen, er ist gekommen, um uns zu erlösen. Aber ich glaube auch, weil er dein Herz gewinnen will. Und nichts ist so einnehmen und so gewinnen wie ein Baby, oder? Gabi, mach mal das nächste Bild drauf. Das ist unsere Lena, als sie noch ganz klein war. Ah. Sie war immer schon wunderschön. Gott möchte dein Herz gewinnen. Gott wurde Mensch, Jesus wurde ein Baby, um dein Herz zurückzugewinnen. Und nicht nur das, auch um dich zurückzukaufen für sich selbst, um dich zu erlösen, um dich frei zu kaufen von der Sklaverei, der Sünde, von dieser Entfremdung von Gott. Wir wissen, Jesus ist kein Baby geblieben, er ist ein Mann geworden. Er hat ein sündenloses Leben gelebt, das du nicht leben kannst. Und du solltest dafür hingerichtet werden, für dein sündiges Leben, aber Jesus hat deinen Platz eingenommen. Er hat deine Schuld bezahlt und er hat dich zurückgekauft am Kreuz. 1. Petrusbrief lesen wir: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, diesem gottlosen, sündigen Leben, das die Gemeinschaft mit Gott zerstört, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, mit seinem perfekten Leben, das er für dich gelebt hat. 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, mit eurem Leben. 1. Korinther 7, ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Jesus ist gekommen, um dich zurückzukaufen. Von diesem Götzendienst, von diesem sadistischen, zerstörerischen, versklavenden Götzen. Von diesen falschen geistlichen Männern, wenn wir so sagen wollen. Diesen Zeug, für das du lebst. Irgendwas Geschaffene, für das du lebst. Und dann möchte ich einladen, umzukehren. Zurückzukommen in diese Bundesbeziehung mit dem lebendigen Gott. Mit dem wahren Gott, mit dem Schöpfer. Ist gekommen, um dich zurückzugewinnen zu deinem, ja, sich selbst aufopfernden, liebenden, wahren, geistlichen Ehemann. Denn für ihn bist du geschaffen. Und nach ihm sehnt sich deine Seele, ob dir das bewusst ist oder nicht. Oft überdecken wir diesen Durst unseres Herzens mit anderem Zeug und Ablenkungen. Aber nach ihm sehnt sich dein Herz. Und kein irdischer Typ oder kein Zeug oder kein Erfolg, nichts Geschaffenes, wird seine Stelle einnehmen können und dein Herz füllen können. Jesus hat ein Hochzeitsmahl für dich bereitet. Jesus hat ein ewiges Zuhause, ein herrliches Zuhause mit ihm für dich bereitet. Das haben wir die letzten Wochen studiert. Er hat ewiges Glück für dich daheim bei ihm. Und er wirbt um dich. In Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ewige Leben, das Jesus für dich erkauft hat und das Jesus dir anbietet. Ich möchte dir heute Abend sagen, du bist noch im heiratsfähigen Alter. Ist noch nicht zu spät. Du kannst noch Ja sagen zu diesem Antrag in diesem Leben, hier und jetzt. Wenn du stirbst, ist die Gelegenheit vorbei. dann wird die Entscheidung, die du hier getroffen hast, in deinem Leben in der Ewigkeit feststehen. Hast du auf diesen Ruf, auf diese Einladung deines Schöpfers schon geantwortet? Hast du seinen Antrag angenommen? Der Erlösung, der Vergebung? Ihn zu heiraten? Wenn du es noch nie getan hast, was für einen besseren Tag gibt es als heute? Dann möchte ich dich an seiner Stelle herzlich dazu einladen. Es ist ein einfaches Gebet. Und du sagst, Gott, ich erkenne, dass ich nicht perfekt gelebt habe, dass ich ein Sünder bin, dass mich das trennt von dir. Und ich verstehe, dass Jesus für mich gekommen ist persönlich und für meine persönliche Schuld bezahlt hat. Sich nach mir ausgestreckt hat. Und ich möchte es annehmen. Komm in mein Leben. Ich möchte eintreten in den Bund. Ich vertraue mich dir an. Vergib mir, ich möchte ab heute für dich leben. Und wenn du diesen Antrag angenommen hast, dann bist du die Braut Christi heute Abend. Und dann darfst du wissen, dass du ewiges Leben hast, schon hier und jetzt. Und dass du ein erlöster Mensch bist, schon heute. Und Leute, das soll unser Herz mit unendlicher Freude erfüllen. Was für einen wunderbaren Gott wir haben, der gekommen ist, um uns nochmal zu heiraten, obwohl wir ihn verlassen haben und ihn fremdgegangen sind. Er ist so gut. Er ist unser Retter. Er ist unser Heiland. Er ist derjenige, unser geistlicher Ehemann, nach dem unser Herz sich wirklich sehnt. Und er liebt dich so sehr, dass er für dich gekommen ist. Und es ist die Weihnachtsfreude, von der wir gesungen haben heute. Und diese Weihnachtsfreude wünsche ich euch heute Abend. Feiert Weihnachten, okay? Feiert Weihnachten mit euren Lieben heute Abend. Wir wollen zum Abschluss noch ein paar Weihnachtslieder singen. Und ich wünsche euch einen ganz gesegneten Abend noch mit eurer Familie daheim. Der Herr segne euch und der Herr begegne euch und fülle euch mit dieser Freude. Amen.